Wunderschönen guten Morgen, HDH und alle Gäste. Schön, dass ihr da seid. Wenn du neu da bist, dann bitte ich dich gleich mal was ganz Außergewöhnliches zu tun. Aber ich verspreche dir, du kannst uns vertrauen. Schließ mal mit mir die Augen, wenn du dich damit einigermaßen wohlfühlst. Und dann stell dir mal folgende Frage. Wie könnte man mein Gebetsleben, also die Frage stellst du dir, du machst jetzt keine Gedanken über mein Gebetsleben, okay, sondern du stellst dir die Frage, wie könnte man mein Gebetsleben in einem Motto zusammenfassen? Was charakterisiert mein Gebetsleben? Was ist deine Antwort? Könnt ihr Augen wieder aufmachen. Ich glaube, dass die meisten von uns, ich muss mir hier ein bisschen freiräumen, die meisten von uns, glaube ich, haben, wenn sie ehrlich sind, dieses Motto hier, dass sie ihrem Gebetsleben ehrlicherweise überschreiben müssten. Mein Wohlbefinden komme, mein Wille geschehe. Zumindest, also ich projiziere jetzt mal mein Gebetslebensmotto auf euer Gebetsleben. Und wenn ich euch Unrecht tue, dann bitte ich euch um Verzeihung. Aber, naja, wenn ich ehrlich bin, dann sieht es in meinem Leben schon so aus. Wenn ich bete, dann kommt erstmal so eine Höflichkeitseinleitung, so eine kurze Einleitung, wo ich Gott schnell die Ehre gebe. Und dann geht es schnell zu meinem Wohlempfinden, zu meinem Wohl in meinem Leben, in meinem Gebetsleben. Findest du dich in dieser Beschreibung wieder? Spiegelt diese Beschreibung dein Gebetsleben vielleicht? Die Frage ist, ist es ein Problem, wenn wir dafür beten, dass Gott uns Gutes tut? Ich glaube, die Antwort ist nein, das ist kein Problem. Ich glaube, Gott fordert uns in seinem Wort immer wieder auf, zu beten, wenn wir Bedürfnisse haben, zu beten, wenn wir Anliegen haben. Aber es wird dann zu einem Problem, wenn mein Wohlergehen und mein Wille zum eigentlichen Zentrum meines Gebets, meiner Anbetung wird. Versteht ihr den Unterschied? Man darf für die Bedürfnisse beten, man soll für die Bedürfnisse beten, die man hat, weil Gott ist Gott und er hat die Kontrolle und wir haben die Kontrolle nicht. Deshalb ist es sinnvoll, immer wieder mit unseren Bedürfnissen zu Gott zu gehen. Aber wenn unsere Bedürfnisse, unser Wohlergehen zum eigentlichen Zentrum unseres Gebetslebens werden, dann haben wir ein Problem. Wir wollen beten lernen, so wie die 12 Jünger, die gesagt haben, hey Jesus, kannst du uns bitte beibringen, wie man betet? Und dann kam dieses Modellgebet, das wir gerade eben als Thema für unsere Predigtreihe haben, das Vaterunser. Und dieses Gebet ist ein Modellgebet, nicht nur was die Wortwahl betrifft, also diese Worte solltest du vielleicht einbauen in dein Gebet, sondern auch was die Schwerpunktsetzung betrifft. Also bislang waren wir in unserer Reihe in verschiedenen Räumen mit Jesus so in das Haus reingegangen, sind von Raum zu Raum gegangen, wir waren im Wohnzimmer Gottes, das war die erste Message. Und dann sind wir mit Jesus in die Sternwarte Gottes gegangen, das war am Abendgottesdienst, die Silke. Und dann sind wir in die Kapelle gegangen vor 2 Wochen. Mit Jesse. Und jetzt gehen wir aus der Kapelle raus und begeben uns in den nächsten Vers, Vers 10 in Matthäus Kapitel 6. Unser Vater, also es war unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Und heute gehen wir ein Stück weiter. Und unser Impuls ist, ja, jetzt ist aber gut. 3 Predigten mit Gott im Fokus. Ja, jetzt können wir langsam mal zu unseren Bedürfnissen kommen. Aber Jesus hat tatsächlich nicht bei Vers 11 weiter gebetet, sondern bei Vers 10. Also Jesus wusste, dass wir relativ schnell dazu kommen, von den Höflichkeitsfloskeln am Anfang zu unseren Bedürfnissen zu kommen. Und deshalb hat er nochmal Vers 10 eingeschoben. Damit wir wissen, wie und was wir beten können. Damit wir die Kurve kriegen. Wir haben immer so diese Tendenz, so irgendwie in eine Richtung so abzukurven und am Ende drehen wir uns im Kreis. Und diese Kurve, die wir gehen, die ist der Egozentrismus in unserem Herzen, der Egoismus, den wir alle mit uns durch die Gegend schleppen. Und deshalb, damit wir diese Kurve nicht gehen und uns immer im Kreis drehen um uns selbst, hat Jesus uns Vers 10 gegeben. Ich lese euch gleich vor. Erstmal eine Aussage. Leute, Gebet wirkt. Amen? Es wirkt. Wenn wir beten, dann passiert was. Wir glauben, dass Gott uns hört und dass er entsprechend handelt, wenn wir in seinem Willen beten. Das ist ziemlich cool. Aber jeder von euch kennt auch diese Phasen, diese Zeiten, wo ihr betet und ihr habt das Gefühl, es passiert überhaupt gar nichts. Wer hat das schon mal erlebt? Wer jetzt nicht mit der Hand hochgeht, hat gelogen. Der Raum, den wir heute gemeinsam betreten, als Gemeinde heute, ist der Raum, der den Unterschied macht. Und zwar ein Unterschied zwischen Gebet, das nur bis zur Zimmerdecke kommt. Ja, hier ist ein bisschen höher. Ja? Wenn du im Gottesdienst bist und betest, dann geht es bis in 4-5 Meter Höhe. Wow, zu Hause geht es bloß so 2,10 Meter in die Höhe. Aber trotzdem ist es nicht wirklich toll, wenn es bloß bis zur Zimmerdecke geht. Der Raum, den wir heute betreten, macht einen Unterschied zwischen Zimmerdeckengebet und Gebeten, die dein Leben verändern werden. Der Raum, den wir heute betreten, führt uns weiter von kraftlosem Gebet rein in lebensverändernde Kraft. Ich lade dich ein, heute mit mir diesen Raum zu betreten. Nicht einfach nur eine Predigt dir anzuhören, nicht einfach nur ein paar Argumente zu hören, zu sagen, ah ja, okay, das steht in der Bibel, das steht in der Bibel, alles klar, das merke ich mir jetzt, dann fühle ich mich heiliger. Sondern komm mit mir zusammen in diesen Raum und lass dein Herz und dein Denken in diesem Raum heute Morgen von Jesus Christus durch den Heiligen Geist verändert werden, sodass dein Leben nicht mehr dasselbe ist, nachdem du diesen Raum hier verlässt. Ich lade dich ein heute Morgen. Danke fürs Licht. Ist besser. Ich frage dich heute Morgen, bist du bereit, dich von Jesus verändern zu lassen? Bist du heute Morgen bereit, dich aufzumachen, wenn Gott dich ruft? Bist du bereit, von ihm dein Gebetsleben verändern zu lassen? Wenn ja, dann möchte ich dich einladen, mit mir in den nächsten Raum zu gehen. Das ist ein eigenartiger Raum, in den wir jetzt gleich reintreten. Der hat eine ganz eigenartige Möblierung. Zur einen Seite des Raums steht ein riesengroßer Thron, hoch erhoben, und auf diesem Thron sitzt Gott. Der Thron hat nicht hier reingepasst, deswegen haben wir ihn einfach weggelassen, okay? Weil Gott ist größer als dieser Raum. Und auf der anderen Seite des Raums ist ein Studierzimmer eingerichtet. Und in diesem Studierzimmer haben wir einen Schreibtisch und ein Bücherregal. Wir haben einen Bürostuhl, auf den wir uns setzen können und von diesem Stuhl aus den Thron betrachten. Willkommen im Studierzimmer. Matthäus 6, Vers 10. Ich lese euch einmal vor. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Ich glaube, was Gott heute vorhat, ist, dass er das hier durchstreichen möchte und uns beibringen möchte, zu beten. Dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Also schauen wir uns mal die Begriffe an. Das Coole an dieser Predigtreihe ist, wir nehmen uns viel Zeit für wenige Wörter. Wir müssen nicht viele Wörter covern hier, sondern wir können uns einzelne Wörter richtig ausführlich angucken. Und das Erste, was ihr seht, ist dein Reich komme. Ihr kennt alle diesen Satz aus dem Vaterunser. Das Wort, was da eigentlich übersetzt wird im Deutschen mit Reich oder Reich Gottes oder Reich der Himmel, ist im Griechischen das Wort Basileia. Das hätte keiner von uns Deutschen verstanden, deswegen hat man es übersetzt. Aber gar nicht so gut. Also das Wort Reich Gottes oder das Himmelreich oder das Königreich Gottes ist eigentlich gar nicht so eine gute Übersetzung, weil das Erste, was wir in unserem Kopf haben, wenn wir von Königreich hören, denken wir an ein geografisches Reich mit Grenzen. Zum Beispiel das Vereinigte Königreich, darüber denken wir momentan ziemlich viel nach, ist für uns nicht irgendwie der Einflussbereich der Queen oder der Regierungsbereich des Parlaments, also die regieren ja gerade eh nichts mehr, sondern streiten sich nur noch, sondern man stellt sich eine geografisch eingegrenzte Landmasse vor, die demnächst einfach nicht mehr existiert für uns Europäer. So, aber das ist nicht, was gemeint ist mit dem Wort Basileia. Mit Basileia ist nicht ein geografisches Königreich gemeint, sondern eigentlich ist eine bessere Übersetzung für Basileia Herrschaft. Herrschaftsbereich. Also da, wo jemand regiert. Es ist also nicht irgendwie eine Zone, in der Gott irgendwie Macht hat, sondern es beschreibt den Einflussbereich Gottes. Da, wo Gott herrscht. Also Gottes Herrschaft. Was es hier für ein komisches Gebilde ist, erkläre ich euch gleich noch. Aber da müsst ihr euch noch kurz gedulden. Und das Interessante an dem Wort Basileia ist, dass tatsächlich Basileia der zentrale Begriff der Predigten Jesu war. Seine Botschaft hatte einen Zentralbegriff, und zwar das Wort Basileia. Wenn ich euch gefragt hätte, was denkt ihr, was ist der zentrale Begriff von Jesu Botschaft, dann hättet ihr wahrscheinlich gesagt Liebe oder Heilung, Wiederherstellung. Aber tatsächlich, wenn ihr euch mal anguckt in den Evangelien, kommt das Wort Liebe nur 15 Mal vor. Aber da auch nur, weil es sich doppelt. Insgesamt hat Jesus über Liebe nur 2 Mal gepredigt in den Evangelien. Das heißt nicht, dass Liebe unwichtig ist. Ja? Aber jetzt vergleichen wir mal, wie oft Jesus das Wort Basileia in den Mund nimmt. Das Wort Königreich, Königsherrschaft, kommt über 100 Mal in den Evangelien vor, wenn Jesus predigt. Basileia, die Herrschaft Gottes, ist der zentrale Punkt dessen, warum Jesus gekommen ist, hier auf die Erde. In Lukas 4, ich habe es nicht hier auf der Folie, ihr müsst einfach gut zuhören. Lukas 4, 43 sagt Jesus: Ich muss den Städten die gute Botschaft vom Reich Gottes verkündigen. Ich muss den Städten die Botschaft vom Reich Gottes verkündigen, denn dazu bin ich gesandt worden. Okay, Jesus hatte eine Job Description: Ich wurde gesandt, um die Botschaft vom Reich Gottes zu verkündigen. Was ist die Botschaft vom Reich Gottes? In Markus 1, 15 fasst Jesus seine Botschaft ganz knackig zusammen. Er sagt folgendes, Markus 1, Vers 15. Die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, kehrt um von euren Sünden und glaubt diese gute Botschaft. Das war Jesu Predigt. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, es ist schon mitten unter euch, deshalb kehrt um von euren Sünden und glaubt, oder in anderen Worten, vertraut Gott. Also Jesu Botschaft ist, dass die Herrschaft Gottes angebrochen ist. Er ist gekommen, um uns das zu erzählen. Die Herrschaft Gottes ist angebrochen und sie ist mitten unter euch. Das ist seine Botschaft. Und Jesus hat es nicht nur gepredigt, er hat es auch demonstriert. Er hat gesagt, hey, das Reich Gottes ist nahe. Predigt, 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 Amen. Und dann hat er es demonstriert. Und wie sah das aus, als Jesus demonstriert hat, was es heißt, dass Gottes Herrschaft angebrochen ist? Lahme konnten gehen, Blinde konnten sehen, Kranke wurden heil, Verlorene wurden gerettet, Rebellen gegen Gott wurden zu Kinder Gottes. Das ist, was Jesus demonstriert hat, was es heißt, dass die Herrschaft Gottes angebrochen ist. Buße von Sünden. Menschen wurden frei von Sorgen, von Süchten, von Lebenslügen und Ängsten. Erinnert euch an die Story von dem besessenen Gerasener. Der Typ hat in den Grabstätten gehaust, er war nackig, er hat sich regelmäßig mit Steinen, solchen Steinen an den Schädel gehauen. Der Typ sah verboten aus. Der war, in der Bibel steht, dämonisch besessen. Heute wird man sagen, der war hardcore psychisch krank. Den muss man fixieren und darf ihn nicht mehr losschnallen. Wenn man den angekettet hat, dann hat er solche Kräfte entwickelt, dass er die Ketten zerrissen hat. Und dieser Mensch hat die Herrschaft Gottes erlebt, als ein palästinensisch, jüdisch, türkisch aussehender Typ um die Ecke kam, unrasiert mit Struppelhaaren, zu ihm hingegangen ist und ihm demonstriert hat, dass die Herrschaft Gottes angebrochen ist. Wir lesen in der Geschichte, dass auf einmal er total vernünftig war und er saß angezogen da und hat Jesus zugehört, wie er predigt. Und die Leute, die das gesehen haben, haben sich ziemlich gewundert, waren sehr erstaunt. Okay, das hatte ich jetzt nicht in meinen Unterlagen, aber hey, das ist, was passiert, wenn die Herrschaft Gottes anbricht. Also Jesus betet mit dem Satz, dein Reich komme, eigentlich, dass Gottes Herrschaft bei uns sichtbar wird. Jesus sagt, hey, betet es, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. In anderen Worten, mach deine Herrschaft sichtbar durch und in uns. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich wünsche mir das mehr. Wenn ich lese, was in den Evangelien berichtet wird, was im Alten Testament berichtet wird, was passiert, wenn Gottes Herrschaft sichtbar wird. Wenn ich eine Apostelgeschichte lese, Was passiert, wenn Gottes Herrschaft sichtbar wird? Dann wünsche ich mir mehr davon in HDH, dann wünsche ich mir mehr davon in den Hausgruppen. Hausgruppen, da, Abende, an denen ihr für einen Kranken betet und zack, ist er gesund. Gottesdienste, an denen wir eine Gebetszeit nach dem Gottesdienst haben und Menschen bekehren sich und sagen, ich bin ein neuer Mensch, ich habe mich entschieden, ich folge Jesus. Lebensgeschichten, die von Angst und Sorgen dominiert, eine komplette Kehrtwende machen und auf einmal zu Leben werden, über denen steht, freigemacht durch Christus. Hast du Hunger, die Herrschaft Gottes mehr zu erleben? Das ist, glaube ich, die entscheidende Frage heute Morgen. Hast du Hunger danach, dass du mehr davon siehst? Wünschst du dir, dass das passiert? Weil Jesus genau das sagt. Hey, wenn ihr betet, dann betet darum, dass das passiert. Wenn ihr betet, dann guckt, dass ihr nicht sofort an eure Bedürfnisse denkt und eher erstmal darüber nachdenkt und dafür betet, dass Gottes Herrschaft sichtbar wird. Ja, dummerweise erleben wir das gar nicht so häufig. Also, zumindest nicht so häufig, wie wir uns das wünschen würden. Es passiert schon immer wieder. Wir erleben, dass Menschen sich bekehren. Wir erleben, dass wenn wir beten für Menschen, sich etwas tut. Wenn Kranke Gebet empfangen, erleben wir immer wieder, dass sie heil werden. Aber ich wünsche mir das noch viel mehr. Wie steht es mit dir? Die Frage ist, wieso ist es so, dass wir das so selten erleben? Ist das nicht die entscheidende Frage? Weil wenn wir es selten erleben, dann sollten wir uns Gedanken darüber machen, woran das liegt. Und ich habe hier eine Antwort. Und ich glaube, dass sie stimmt. Gottes Herrschaft realisiert sich im Gehorsam seiner Kinder. Ich wiederhole es nochmal. Gottes Herrschaft realisiert sich im Gehorsam seiner Kinder. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Ich will, dass dein Wille geschieht. Wie im Himmel, so auf Erden. Wir haben in diesem Vers Gottes Wille und Gottes Herrschaft. Ja, also, ich weiß, man kann es nicht immer gut sehen, weil ich davor stehe, ein ziemlich breites Kreuz habe, aber ihr könnt ja um mich rumgucken. Das war ein Scherz. Die Herrschaft Gottes und der Wille Gottes sind wie zwei Flügel eines Propellers. Okay? Beides gehört zusammen. Beide existieren ganz unabhängig von deinen Aktionen hier auf Erden. Gottes Herrschaft existiert, Gottes Wille existiert. Unabhängig von dir. Aber der eine Faktor, der Gottes Herrschaft und seinen Willen vom Himmel hier auf die Erde holt, ist unser Gehorsam. Die Sache, die den Propeller Gottes auf Erden verankert, auf die Erde holt, ist dein Gehorsam Gott gegenüber. Gottes Herrschaft realisiert sich im Gehorsam seiner Kinder. William Barclay, ein Bibelkommentator, schreibt Folgendes. Das Reich Gottes ist eine Gemeinschaft auf Erden, in der Gottes Wille ebenso geschieht wie im Himmel. Das Reich Gottes ist nicht irgendwie ein geografischer Bereich. Das Reich Gottes ist die Gemeinschaft der Heiligen. Und das Reich, die Herrschaft Gottes wird dadurch sichtbar, dass wir nach seinem Willen leben, dass wir seinen Willen kennen und ihn umsetzen und anwenden in unserem Leben. Das heißt, wenn es stimmt, dass Gott auf dem Thron sitzt und regiert, dann müssen wir dringend nach seinem Willen fragen. Wenn du im Mittelalter gelebt hast, als Bauer, unter so einem Berg, also nicht unterm Berg, sondern der Berg steht hinter dir so, ja, und du guckst auf den Berg und da ist ein großes Schloss und du weißt, da ist der König drin und der macht die Gesetze. Und wenn du gegen diese Gesetze handelst, dann kommst du echt in Schwierigkeiten. Dann musstest du als Bauer relativ schnell rausfinden, was der Wille des Königs ist. Und so ist es mit uns auch. Also die Worte, dein Wille geschehe, sind eine Einladung an dich und an mich, Platz zu nehmen, hier an diesem Schreibtisch und zu blicken auf den Thron Gottes, der vor uns steht, und zu fragen, hey Gott, was ist eigentlich dein Wille? Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Was heißt das eigentlich? Wie kann deine Herrschaft und wie kann dein Wille in meinem Leben tatsächlich sichtbar sein? Wie kann ich dir gehorchen? Ich muss irgendwie wissen, was du genau möchtest von mir. Im Studierzimmer, da legen wir unseren Willen vor Gott und fragen ihn, was ist dein Wille? Ich lade dich ein, heute Morgen diese Frage zu stellen. Gott, was ist dein Wille? Dein Wille ist wie dieser Stein hier. Dein Wille ist wahrscheinlich relativ hart und unflexibel. Du weißt, was du willst und du hältst fest an dem, was du willst. Du hast deine Pläne für dein Leben und die stehen fest. Vielleicht ist dein Wille, möglichst schnell finanzielle Sicherheit zu bekommen und eine steile Karriere. Und du hältst an diesem Teil fest, bist unflexibel da drin. Oder du wünschst dir ein langes Leben und möglichst wenig Stress in diesem Leben. Halte ich für nachvollziehbar. Und dein Wille ist wie ein Stein, unflexibel in diesem Bereich. Oder vielleicht wünschst du dir vor allem den perfekten Lebenspartner zu finden. Das ist die eine Sache, an der du festhältst. Gestern hatte ich darf ich das erzählen, Jesse? Ich hatte gestern mit der Jesse zwischen 22 Uhr und 0.45 Uhr eine heiße Diskussion über verschiedene theologische Themen. Das machen Pastors nachts am Samstagabend. Man diskutiert sehr emotional und fachlich kompetent über theologische Fragestellungen. Ich bin zu 99,9% davon überzeugt, dass das die perfekte Partnerin für mein Leben ist und umgekehrt, dass sie davon überzeugt ist, dass ich der perfekte Partner für ihr Leben bin. Aber gestern Abend hat es gar keinen Spaß gemacht. Wenn du glaubst, die eine Sache, die zählt, die eine Sache, die wichtig ist, dass du den perfekten Partner für dein Leben findest, dass du finanzielle Sicherheit hast, dass deine Versicherungen sich irgendwann lohnen, dann setzt du auf den falschen Felsen. Wenn du heute Gott fragst, hey, was ist dein Wille? Ich setze mich ins Studierzimmer. Dann tust du Folgendes. Du legst Gott diesen Stein hin. Und du siehst Gott vor dir und guckst auf den Thron und denkst dir, oh krass, was steht denn da neben dem Thron? Das sieht aus wie der gigantischste Vorschlaghammer aller Zeiten. Oh shit, das ist der gigantischste Vorschlaghammer aller Zeiten. Es kann sein, wenn du Gott diesen Felsen hinlegst, dass er seinen Vorschlaghammer auspackt, auf diesen deinen so tollen Willen und deine tollen Pläne einschlägt und was übrig bleibt, ist das hier. Heute war das Nachbarschaftshaus relativ dreckig, als wir reinkamen, von daher ist es nicht so schlimm, wenn ich ein bisschen Zauberei mache. Im Studierzimmer Gottes lässt du deinen Willen zerbröseln, sodass er Sand wird. Du sagst, hey Gott, dein Wille geschehe. Mein Wille ist nicht so wichtig. Mach aus meinem Willen, was du möchtest. Jo, Mist. Ganz schön entmutigend jetzt. Also ich soll meinen Willen zerbröseln lassen. Also adios Karriere. Adios Sicherheit. Adios Stefan, den ich mir so vorgestellt habe, mit blauen Augen und blonden Haaren. Keine Ahnung, wie du deinen zukünftigen Partner in deinem Kopf so nennst. Das Coole ist, dass da der Prozess des Studierzimmers noch nicht beendet ist. Der Prozess geht weiter. Wer weiß, was man Tolles aus Sand machen kann? Also außer Sandburgen, ja? Sandburgen kann man machen? Diamanten? Okay. Ich bin mir nicht sicher. Gidi, was sollst du sagen? Glas. Aus Sand kann man Glas machen. Und das ist, was im Studierzimmer passiert. Wenn du dich in dieses Studierzimmer setzt und Gott fragst, hey, was ist dein Wille? Dann wird er vielleicht deinen Willen zerbröseln, aber er wird nicht aufhören damit, sondern er wird diesen Bröselhaufen unter extrem viel Druck setzen und sehr viel Hitze da reinbringen und keine Ahnung, was noch alles nötig ist, ich habe es vorher nicht gegoogelt. Und er wird aus diesem Häufchen Elend ein Gefäß machen, in das er sein Licht reinstellen kann. Und du bist auf einmal jemand, der Gottes Herrschaft, Gottes Liebe, Gottes Geist, Gottes Barmherzigkeit, Gottes Heiligkeit, Gottes Größe und Schönheit nach außen spiegelt. oder falsches Wort, nach außen strahlt. Das ist das richtige Wort hier. Versteht ihr meinen Gedanken? Wenn wir uns trauen, Vers 10 im Kapitel 6 des Matthäus-Evangeliums ernst zu beten, dann wird es uns vielleicht alles kosten. Wir werden aber dadurch auch alles gewinnen. Wir lassen los von den Steinen. Wir lassen uns zerbröseln zu Sand, unseren Willen zerbröseln zu Sand und lassen aus diesem Sandhäufchen ein Gefäß werden, das Gottes Licht strahlt. Charles Spurgeon hat gesagt, mach Gottes Willen zu deinem Willen, dann kriegst du deinen Willen. Mach Gottes Willen zu deinem Willen und dann kriegst du deinen Willen. Okay, Butter bei die Fische. Wie funktioniert das? Wie geht es? Drei Wege im Studierzimmer, Gottes Willen zu suchen und zu erkennen. Erstens, nein, nicht durch die Bibel erstens. Erstens, durch den Heiligen Geist. Ich möchte dich heute Morgen herausfordern, lass dich durch den Heiligen Geist befähigen, Gottes Willen zu erkennen. In Römer 12, Vers 2 schreibt Paulus folgende Worte. Römer 12, Vers 2. Fügt euch nicht ins Schema dieser Welt, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist. Wenn du deine Gedanken, dein Herz, dein ganzes Wesen nicht erneuern lässt durch den Heiligen Geist, der zu dir kommt, im Glauben an Jesus Christus, dann wirst du nicht in der Lage sein, Gottes Willen zu erkennen. Ohne den Heiligen Geist bist du aufgeschmissen. Ich war mit Jesse letzte Woche in Stuttgart zum Studieren. Es ging um das Thema ethische Fragen im Licht eines interkulturellen Kontextes. Ne? So hieß es. Ich habe schon wieder vergessen, wie der Titel des Seminars war. Ich weiß nicht, das ist vielleicht ein bisschen bedenklich. Und jedes Mal, wenn Jesse und ich zusammen zum Studieren gehen, so eine Kompaktwoche machen, dann wird neu deutlich, wenn wir etwas lernen wollen, dann müssen wir bereit sein, unser Denken von unserem Professor herausfordern und verändern zu lassen. Wenn ich mich da reinsetze und mein Professor erzählt mir irgendwas und ich sage, das glaube ich nicht, das ist blöd, das gefällt mir nicht, dann werde ich nichts lernen. Ich muss bereit sein, meine Gedanken von ihm herausfordern und verändern zu lassen. Und genauso müssen wir uns in unserem Denken verändern lassen vom Heiligen Geist. Sonst haben wir keine Chance, den Willen Gottes zu erkennen. Im Studierzimmer brauchst du einen Lernbegleiter. Das ist der Heilige Geist. Frag dich mal selbst, gibt es Gedankenmuster in deinem Kopf, in deinem Herzen? Gibt es Dinge, die du denkst, die dich daran hindern, den Willen Gottes zu erkennen oder dem Willen Gottes gehorsam zu sein? Gibt es Dinge in deinem Kopf, in deinem Herzen, die dich davon abhalten, wirklich alles auf die Karte zu setzen und Gott gehorsam zu sein? Die Frage stelle ich dir als Teenager, genauso wie dir als 50-plus-Person hier in diesem Raum, als Eltern, genauso wie als Single. Gibt es eine Sache in deinem Denken, die immer wieder kommt und die dich hindert, Gottes Willen zu erkennen und zu tun? Dann möchte ich dich heute Morgen einladen, eine Kurskorrektur vorzunehmen und zu sagen, Heiliger Geist, komm in mein Leben, verändere mein Denken, verändere meinen Egoismus, verändere meine, was auch immer, meine Ängste und Sorgen, verändere das. Ich möchte, dass du mir hilfst, den Willen Gottes zu erkennen. Zweitens, wie erkennen wir Gottes Willen? Durch den Geist Gottes, wäre erstens, und zweitens, durch das Wort Gottes. Paulus schreibt im 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 16. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Paulus sagt, hey, wenn du Gottes Willen erkennen möchtest, dann schlag die Bibel auf. Damals war es, für ihn war es das Alte Testament, für uns ist es das Alte und Neue Testament. Wer Gottes Herrschaft erleben will, muss seine Bibel aufschlagen. Du bekommst keine Zeichen, du bekommst keine Wunder, du bekommst keine Machterweise Gottes, wenn du Gottes Wort ignorierst in deinem Leben. Sorry. Auch für uns postmoderne Menschen gilt, was Gott sagt, das stimmt. Und was Gott sagt, gilt für uns. Keine Wunder ohne Gottes Wort. Kein Wirken Gottes ohne Gehorsam. Wenn Gott in deinem Leben schweigt, dann liegt es vielleicht daran, dass du deine Bibel nur alle 2, 3, 4, 5 Wochen oder Monate oder Jahre aufschlägst. Beschwer dich nicht, dass Gott in deinem Leben nicht wirkt. Beschwer dich nicht, dass Gott in deinem Leben nicht spricht, wenn deine Bibel Staubfänger im Regal ist oder eben die am wenigsten geöffnete App deines Smartphones. Ich möchte dich heute Morgen einladen, heute neu eine Entscheidung zu treffen, eine Gewohnheit daraus zu machen, die Bibel täglich aufzuschlagen möglichst. Und sie zu öffnen und nicht zu sagen, ich lese das jetzt, damit ich einen Haken in meinem Bibelleseplan machen kann, sondern zu öffnen und zu beten und zu sagen, Gott, was ist dein Wille für mein Leben? Wo möchtest du zu mir sprechen heute? Ich habe keine Ahnung, mir geht es so, mir fällt schwer, irgendwelche Eindrücke für mich selbst zu bekommen. Das vermischt sich oft mit den Fußballergebnissen des letzten Wochenendes. Für mich total schwierig. Aber wenn ich die Bibel aufschlage und ich sage, Gott, oh, ich hatte gestern die Diskussion mit der Jessie und meine Argumente waren so gut und sie hat trotzdem nicht eingelenkt. Was kann ich tun? Bitte sprich zu mir. Dann spricht in der Regel Gott zu mir durch sein Wort. Ich lade dich ein, das so zu tun. Und so gucken, was passiert, wenn du das tust. Und ich lade dich auch ein und ich verspreche dir, wenn du regelmäßig die Bibel öffnest, wird Gott in deinem Leben sichtbarer und sichtbarer und sichtbarer werden. Also wenn du so liest und tatsächlich mit diesem Verlangen, dass er dir seinen Willen offenbart. Das Licht in deinem Glasgefäß wird heller, je mehr du Gottes Wort kennst. Sorry, da kommst du nicht drum rum. Wenn du kein guter Leser bist, dann kauf dir eine Hörbibel. Du brauchst es. Drittens und letzter Punkt, durch das Volk Gottes. Wie erkennen wir Gottes Willen? Antwort, durch das Volk Gottes. Gott offenbart seinen Willen durch die Gemeinschaft von Glaubenden. Schau dir mal die Stories im Neuen Testament an. Schau dir die Stories im Alten Testament an. Gott spricht durch seine Jünger zu seinen Jüngern. Nächste Woche feiern wir Ostern. Ich lade euch herzlich ein, mit uns gemeinsam Ostern zu feiern. Der erste Ostersonntag. Die Frauen gehen zum Grab, das Grab ist leer. Was machen die als allererstes? Sie rennen zu den Männern und sagen, hey Leute, wir haben eine Botschaft für euch. Das Grab ist leer. Und die Jungs sitzen am Tisch. So, die Frauen kommen reingerannt, Müsli-Löffel so in der Luft. Wie war das nochmal? Frauen sind keine glaubwürdigen Zeugen. Lass uns weiter essen. Gott spricht durch Jünger zu Jüngern. So funktioniert das. Ich möchte euch mal hier was aus dem Buch Das Haus Gottes vorlesen von Max Lucado, sagen wir Deutschen, Max Lucado. Jetzt muss ich bloß gucken, ob ich es auch finde. Ah, gut, ich habe was reingelegt. Als ich heute Morgen zum Büro fuhr, sah mein Auge eine Verkehrsampel. Die Sensoren in meinen Augen nahmen wahr, dass die Farbe der Ampel rot war. Mein Gehirn glich diese Information mit einem Gedächtnisspeicher ab und teilte meinem rechten Fuß die Bedeutung einer roten Ampel mit. Mein rechter Fuß reagierte, indem er das Gaspedal verließ und auf die Bremse drückte. Was wäre geschehen, wenn mein Körper nicht richtig funktioniert hätte? Was wäre geschehen, wenn mein Auge beschlossen hätte, dass es kein Teil des Körpers ist, weil die Nase seine Gefühle verletzt hatte? Oder wenn der Fuß es satt gehabt hätte, herumkommandiert zu werden und beschlossen hätte, auf das Gaspedal statt auf die Bremse zu drücken? Oder wenn der rechte Fuß unter Schmerzen gelitten hätte, aber zu stolz gewesen wäre, es dem linken Fuß mitzuteilen, sodass der linke Fuß nicht gewusst hätte, dass er eingreifen und helfen muss. In allen Fällen wäre das Ergebnis ein Unfall gewesen. Die Gemeinde ist wie ein Körper mit vielen Gliedmaßen und Körperteilen. Und eine Art, wie Gott seinen Willen offenbart, ist sein Reden durch die Gemeinde, durch die Menschen um dich herum. Übrigens ist das der Grund, warum der Teufel ein Problem damit hat, wenn du tatsächlich regelmäßig in den Gottesdienst gehst. Warum der Teufel verhindern möchte, dass du sonntags morgens hier aufschlägst oder unter der Woche in deiner Hausgruppe. Weil das der Ort ist, an dem du Gottes Willen hörst. An dem du Gottes Worte für dein Leben hörst. An dem du erfährst, was Gott von dir möchte. Und ganz ehrlich, keiner ist mehr interessiert daran, dass du schön sonntags morgens ausschläfst und dich ausgewogen fühlst oder irgendwann mal abends eben dann doch zu Hause bleibst und Game of Thrones guckst. Kommt ja jetzt demnächst die neue Staffel raus, ne? Als zu hören, was Gott von dir möchte. Lass dich heute Morgen herausfordern. Feiere regelmäßig mit deiner Kirchenfamilie Jesus. Und nicht nur, wenn du das Gefühl hast, es wäre geil, mal aufzustehen. Das Gefühl habe ich nie. Wenn du zu HDH gehörst, komm jeden Sonntag her. Werde Gottesdienstbesucher des Jahres von mir aus. Wir können so eine Band gestalten und machen so, wer war am häufigsten da und wer hat am meisten die Arme hochgehalten und so. Ich mache Witze, okay? Ernsthaft. Das ist kein Spruch, um den Raum hier voll zu kriegen. Gottes Wille für dein Leben ist, dass du möglichst jeden Sonntag mit deinen Churchies zusammenkommst, um Jesus zu feiern. Dass du möglichst jeden, wann auch immer dein Hausgruppenabend ist, Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, mit deinen Leuten zusammenkommst und miteinander Glauben lebst. Das ist nicht irgendwie so eine Idee von institutionalisierter Kirche. Kommt alle und wärmt die Stühle an. Es ist für dein Seelenheil wichtig, es ist für deine Entwicklung deines Lebens, dafür, dass dein Leben erfolgreich ist, wichtig, dass du in regelmäßiger, liebender und, wie heißt das Wort? Verbindlicher Gemeinschaft mit deinen Geschwistern bist. Ich möchte dich herausfordern, heute eine neue Entscheidung zu treffen, das umzusetzen. Damit du den Willen Gottes hören kannst. Aber genauso wichtig ist, dass du eine Entscheidung dafür triffst, für Gemeinschaft, nicht nur damit du den Willen Gottes hörst. Hey, weil die anderen in deiner Hausgruppe brauchen dich, die anderen im Gottesdienst brauchen dich, um Gottes Willen aus deinem Mund zu hören für ihr Leben. Ist es mein Wohlergehen komme, mein Wille geschehe in deinem Leben? Ist es das Motto? Oder ist dein Motto, Gott, dein Reich komme? Und dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Ist es dein Wunsch? Kannst du das von Herzen beten? Was nimmst du von heute mit? Nimm zwei Worte mit. Gott wird. Ich bin davon überzeugt, Gott wird. Gott wird seine Herrschaft unter uns sichtbar machen. Gott wird Wunder tun. Gott wird sich in deinem Leben mächtig erweisen. Gott wird dir seinen Willen zeigen. Gott wird dich befähigen, seinen Willen auch zu tun. Gott wird. Wenn du bereit bist, dieses Gebet in Matthäus 6, Vers 10 ernsthaft und von Herzen zu beten, und danach zu leben. Die Frage heute Morgen ist, ob du bereit bist zu beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Deine Herrschaft sei sichtbar in mir. Dein Wille soll durch mein Leben getan werden. Wie im Himmel, so auch hier ist es dein Gebet.